Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge, wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Aber auch schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, dass Sie mit uns bei dieser Sendung sind. Pater Karl, für die erste Zuschrift mache ich eine kleine historische Einführung ins Thema. Und zwar, es geht um Jan Hus, den Tschechen Jan Hus, Professor und Prediger in Prag, zusammen mit dem Engländer John Wycliffe, der ist gestorben 1384, lehnte er die sichtbare katholische Kirche wegen Finanzgebaren und Reichtum ab. Beide wollten eine unsichtbare Geistkirche der Prädestinierten, der Vorherbestimmten. Und in dem damaligen Wirrwarr mit einigen Gegenpäpsten erklärten beide, das Papsttum sei vom Antichristen. Sie verwarfen auch das Bischofsamt und das Priestertum. Allein die Heilige Schrift möge die Richtschnur sein. Sola Scriptura taucht ja hier auf schon bei Jan Hus und bei Wycliffe. Heilige Schrift, Richtschnur fürs christliche Leben und natürlich auch für den Glauben. Keine anderen Vorschriften solle die Kirche vorgeben. Und dann wird eben Jan Hus vor das Konzil von Konstanz geladen. Das Konzil in Konstanz tagt 1414 bis 1418. Jan Hus verweigert den Widerruf seiner Lehre und wird trotz Geleitbrief vom damaligen Kaiser Sigismund und mündlicher Zusage in Konstanz am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und er rief mit lauter Stimme in den Flammen, Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, erbarme dich meiner. Das alles als Hinführung zur ersten Zuschrift, Pater Karl. Sehr geehrte Herren, Ihre Sendung ist immer wieder sehr belebend. Vielen herzlichen Dank dafür. Die Heilige Schrift, ehre keine falschen Götter und Götzen nun. Ich bin mir sicher, dass Sie als Theologen sehr wohl Bescheid wissen über den tschechischen Priester Jan Hus. Finden Sie die Verurteilung zur Ketzerei an Jan Hus gerechtfertigt, der einzig nur Gottes Worte verkündete, beziehungsweise die Bibel predigte? Eine Antwort darauf würde mir sehr weiterhelfen in Bezug auf meine Verwirrung über die sogenannte christliche Inquisition. Vielen herzlichen Dank. Aber also, das ist doch mal eine Vorlage, oder?
Ja, ich weiß nicht, genügt es, wenn ich jetzt einfach Nein sage? Ich finde es nicht gerechtfertigt oder soll ich noch was dazu sagen? Ja? Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Ja? Das Weggehen eben jetzt, das Abweichen von dem Glauben, der alles prägt eben jetzt auch die Gesellschaft. Also wir haben eine Gesellschaft, die total christlich durchformt ist, die von der Bibel her lebt, die von den Sakramenten erlebt, wo die kirchlichen Feiertage alles bestimmen und so weiter. Und Abweichler wurden dort als Zerstörer, als Gefährder der Gesellschaft jetzt eben gesehen. So wie es heute zum Beispiel auch geschieht in den Medien, wenn jemand eben nicht, also die Mainstream-Meinung vertritt, wird er gecancelt oder wird er auf Instagram oder irgendwo gesperrt. Und das war damals eben die Verbrennung, die man vorgenommen hat, die Ketzerei, die man vorgeworfen hat. Das war eine dämonische Vermischung eben jetzt von gesellschaftlicher Ausgrenzung, die man hier versucht hat, eben mit dem Christentum zu verbinden und so weiter. Also das war falsch, das war furchtbar, das war schrecklich. Ja. Was soll ich dazu noch sagen? Es war auch etwas, was hier ohne Papst geschehen ist, muss man auch dazu sagen, dass das Konzil von Konstanz 1415, wir hatten furchtbare Zeit für das Papsttum. Es gab die 77 Jahre des babylonischen Exils, wo die eben in Avignon gesessen sind, die Päpste, wo die Kirche verweltlicht war, wo es bis zu drei Päpsten gegeben hat, also eine furchtbare, chaotische Zeit, also in diesem ausklingenden Hochmittelalter, 14. Jahrhundert. Und in dieser Zeit eben, also wahrscheinlich wäre ich heute auch so auf der Linie von John Wycliffe, vielleicht auch von Jan Hus, weiß ich nicht, aber das war einfach unerträglich, wie verweltlicht die Kirche war, wie sehr die jetzt eben mit Macht und Bischöfe wurden nur jetzt eben Adelige oder Söhne von Adeligen. Also es war irgendwie ganz schrecklich. Und dann hatte man das Gefühl, es geht alles nur ums Geld. Und dass dann jetzt eben die Priester waren, eben das, was Papst Franziskus immer unter Klerikalismus wohl meint, also die waren machtbesessen und haben sich da als große Herren aufgeführt, ist nur um die Pfründe gegangen. Also eine unvorstellbar dekadente Kirche, die wir damals eben hatten. Und dass dann der John Wycliffe eben sagt, die Kirche ist eigentlich was Geistiges, die Sakramente, das Priestertum und so weiter, das gibt es nicht, sondern es ist auch nur eine geistige Vollmacht, die jetzt eben gegenüber dem Volk ausgeübt wird, ohne Weihe und ohne bischöfliche Ordination und so weiter. Das kann man alles irgendwie verstehen. Und der Kaiser Sigismund hatte tatsächlich dem Jan Hus eben Geleit zugesichert. Und dann haben die Väter, also die auch Dekrete erlassen haben, wo sie sich eigentlich über den Papst gesetzt haben, also wo sie einen Konziliarismus über das Petrusamt gestellt haben. Das Dekret heißt Frequenta, also da hat man eine Synodalität entworfen, dass die Kirche durch permanente Synoden geleitet wird und nicht durch den Papst, dass er lauter so Sachen sind. Aber sie, und die haben dann also gesagt, wir scheren uns nicht um das, was der Kaiser hier zugesichert hat und haben den Jan Hus verbrannt. Und das hat die Kirche sehr beschädigt, weil über ein ganzes Jahrhundert hat dann das die europäische Kirche sehr blockiert. Tschechien, Böhmen war ja damals ein Kernland jetzt des Christentums und dort kam eine echte Kirchenspaltung. Also die Hussiten gibt es ja jetzt noch. Die Hauptforderung, die dann in den Vordergrund getreten ist, dass die Kommunion gereicht wird, sowohl als Leib Christi als auch aus dem Kelch des Blut Christi. Deshalb sind hussitische Kirchen immer erkennbar. Da ist außen ein Kelch dargestellt, sieht man in Prag überall und so weiter. Gibt's die Hussi auch in Wien gibt es eine hussitische Gemeinde. Also auf jeden Fall, und in dieser Situation ist man nicht zu den echten Kirchenreformen gekommen. Und dann kam es eben 1517, also 102 Jahre später, also zum Thesenanschlag von Martin Luther, der dann nachhaltig jetzt eben das abendländische Christentum zerrissen hat.
Pater Karl, zu Martin Luther und seinen reformatorischen Prinzipien kommen wir noch gleich, auch in dieser Sendung. In den 1980er Jahren kam es zu einer neuen Einordnung von Jan Hus. Es gab Stimmen, die in ihm eine Art Vorläufer sahen für das Zweite Vatikanische Konzil, Betonung der Muttersprache, Verantwortung der Laien. Diese Sachen gab es. 1999 erklärte Papst Johannes Paul II. Vor Historikern: Heute fühle ich mich verpflichtet, mein tiefes Bedauern auszusprechen für den grausamen Tod von Jan Hus und für die daraus folgende Wunde, eine Quelle von Konflikten und Spaltungen, die dadurch in den Geist und die Herzen des tschechischen Volkes gerissen wurde. Und anlässlich des 600. Todestages von Jan Hus im Jahr 2015 sagte Papst Franziskus vor einer Delegation der hussitischen Gemeinschaft, du hast es eben erwähnt, die Hussiten, in Rom, auch er bedauere den grausamen Tod von Jan Hus und rief auch nochmal zu einer Neubewertung des Falles Jan Hus auf. Und Hus sei heute ein Anlass des Dialogs und er erinnerte daran, dass Papst Johannes Paul II. Ihn 1999 als Kirchenreformer gewürdigt habe. Jan Hus gilt ja so als Vorreformator der Reformation.
Genau. Also ich glaube, dem kann man sich nur anschließen, nicht? Also die Kirche, das ist eben immer noch eine Nebenbemerkung, weil er gesagt hat, dass er als Vorläufer des Zweiten Vatikanischen Konzils, nein, ja, also ich mag diesen plakativen Ausdruck Zweites Vatikanisches Konzil nicht. Leute, das besteht aus 16 Dokumenten. Ja, aus vier Konstitutionen. Ja, da geht es um Offenbarung und so weiter. Und wenn ich Zweites Vatikanum ist, dann wird es immer reduziert eben jetzt auf die Frage der Liturgiesprache, wo das Zweite Vatikanum eindeutig sagt, das Latein soll beibehalten werden. Die Muttersprache wird erlaubt auch. Ja, also immer so das heißt Abschaffung. Nein, ja, sondern also das ist so plakativ. Gewöhnt sich das ab, überhaupt das Zweite Vatikanum anzuführen. Und die andere Sache ist halt die, dass wirklich hier ein Wetterleuchten der Reformation geschehen ist. Wir tun uns wirklich immer schwer, in die jeweilige Zeit zu steigen, weil wir die Mentalitäten nicht kennen. Also da bin ich auf der Seite von Yuval Harari, der ein Atheist ist, aber der eben sagt, wir leben immer in einem Milieu, das uns zutiefst prägt. Ja, da gibt es eine geistige Atmosphäre, ein geistiges Fluidum, in dem wir drinnen sind, aus dem wir nicht mehr raus können. Wir wissen nicht, wie eben zum Beispiel in 100 Jahren man unsere Einstellung zur Ökologie heute bewerten wird. Ob es zu wenig war, ob es zu viel war. Wir wissen nicht, wie man, was heute selbstverständlich ist eben jetzt, also Wirtschaftstreiben und das Streben nach Wachstum beurteilen wird. Weil in 50 Jahren wird die Weltwirtschaft das größte Problem haben, dass sie schrumpfen muss, weil die Bevölkerung dann eben sehr schnell zurückgehen wird. Derzeit sind wir noch im Wachsen. Also verschiedene andere Themen und wie bestimmte Werte einfach da sind. Nicht? Wir haben diese Sendung über Trump gehabt. In Europa sind alle einheitlich gegen Trump, ja? Aber eben in Amerika hat ihn die Mehrheit der Bevölkerung gewählt. Ja? Also was ist da richtig, was ist falsch? Also es ist wirklich schwer, aus einer Position eben jetzt, wo man diese Themen, dieses Milieu nicht mehr hat, rauszusteigen und sagen, also das war damals ganz falsch und so weiter. Also wie gesagt, wahrscheinlich, darum habe ich ja begonnen damit zu sagen, wahrscheinlich, wenn ich da im 13. Jahrhundert gewesen wäre, dann wäre ich auch also so ein kleiner Jan Hus oder ein Savonarola geworden, weil mit dieser Kirche, wie sie damals war, könnte ich heute ganz wenig anfangen. Wobei die Grundpositionen, Sakramente, Christus wirkt und so weiter, also das würde ich nicht leugnen und dort Jan Hus doch daneben gehaut.
Also wir halten fest, Jan Hus hat die Kirche zu Recht angeklagt. Er verlangte auf der einen Seite ein reines, am Evangelium orientiertes Christentum. Wenn ich den Bogen zu Papst Franziskus spanne, ich so ein reines Christentum, das wird es nie geben. Der spricht immer von der Kirche als Lazarett. Es gibt sehr viele verwundete Menschen. Irgendwo sind wir alle in der Seele verwundet. Und er verlangte auch, ein in apostolischer Armut lebender Papst. Papst Franziskus versucht ja auch diesen Weg in Einfachheit auch zu gehen.
Ja, also Kirche und Geld ist immer ein sehr, sehr heikles Thema, nicht? Und es ist auch so eine Keule geworden, eben weil die Kirche hier, also begonnen hat alles damit, dass man schon in der Antike, wo die Kirche ja noch wirklich arm war, sobald man Freiheit hatte, wollte man für den Kirchenbau das Beste. Man hat den Basilikalstil jetzt eben nachgemacht, unterstützt immer durch die weltlichen Kaiser oder durch die Herrscher. Man wollte eben ein Gotteshaus haben, das gotteswürdig ist. Und dann eben hat sich das fortgesetzt. Man hat, sobald man atheistisch ist, kann man das nicht mehr lesen, dass hier prachtvolle Kirchen stehen. Und du kannst die schönste Kirche haben, aber trotzdem als Bischof in einem kleinen Bett jetzt eben schlafen. Ja, und mit einem, also ich. Ja, Entschuldigung, ich habe ja auch nur so unbequem wie hier, aber noch nie gelebt. Ich habe ein kleinstes Zimmer. Also wurscht. Also auf jeden Fall, du kannst es immer, Kirche und Geld kannst du immer jetzt eben spielen, aber dass hier im Spätmittelalter natürlich schon eine Form von Prunk entstanden ist, das ist ganz klar. Ich möchte aber wirklich grundsätzlich warnen, bitte hört es auf, euch da hertreiben zu lassen, weil die Kirche hat hier in Europa sich seit langem schon aufgegeben. Die Konzerne, die haben ihre Hochhäuser und die Agenturen, die haben ihre Prunkpaläste. Aber die Kirche hat miefige Pfarrheime aus den 70er, 80er Jahren. Also wir müssen hier schon immer schauen, ja, weil wir hatten einmal in Österreich einen Bischof und der hat dann ein Badezimmer einbauen lassen. Und in Deutschland habt ihr den Skandal gehabt in Limburg. Und dann ist es schon als Verschwendung und Prunksucht und so weiter kritisiert worden. Da muss man sehr aufpassen. Geld ist immer so ein Faktor, wo andere, wo Feinde dann sehr leicht Geiz und Neid und so weiter jetzt eben erwecken können. Die Kirche braucht weltliche Mittel. Sie braucht sie einfach wirklich, um ihr Apostolat jetzt eben zu tun. Gott hat uns nicht als Engel geschaffen, sondern wir sind eben jetzt in der materiell verfassten Welt und da braucht die Kirche eben auch den Umgang mit Ökonomie, damit sie eben jetzt, damit sie das tun kann, wozu sie gegründet worden ist und wozu sie Jesus in die Welt gesandt hat. Auch seine Jünger, wir lesen ja das Judas, seine Jünger haben auch Geld gehabt, ja, und die mussten auch den Lebensunterhalt von dieser Wanderpredigertruppe um Jesus herum, mussten die auch unterstützen und erhalten.
Pater Karl, kommen wir zu Martin Luther. Er war geprägt und getrieben von der Frage in einem bestimmten Lebensabschnitt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und er versuchte da als Mönch Gott gnädig zu stimmen durch viele Gebete, durch Erlangung von zahlreichen
Genau.
Ablässen, durch viele Beichten. Ich glaube, teilweise soll er sogar täglich gebeichtet haben, durch Wallfahrten, auch durch den Eintritt ins Kloster. Und er kommt dann zur Erkenntnis, der Mensch kann Gott durch viele gute Werke, Werkgerechtigkeit, nicht versöhnen. Und er sucht dann in der Heiligen Schrift eine Antwort, um aus seiner Misere herauszukommen. Und er findet die Antwort im Römerbrief 1,17, der aus Glauben Gerechte wird leben. Und ein paar zwei Sätze von Luther selber, wie er das Ganze einordnet. Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, kraft welcher der Gerechte als ein von Gott mit der Gerechtigkeit Beschenkter lebt, nämlich aus dem Glauben. Und noch ein Satz, wie Luther das Ganze selber einordnet. Da fühlte ich mich ganz neu geboren und wie durch offene Pforten in den Himmel eintreten. Und von da an zeigte mir die ganze Heilige Schrift ein anderes Gesicht.
Ja, das Martin Luther ist wirklich total interessant, ja, weil er eigentlich ein Opfer seiner Überfrömmigkeit gewesen ist. Also Luther war nicht liberal, ja, sondern Luther wollte mal so richtig glauben und er wollte, dass die Deutschen wegkommen auch, ja, ist bewusst die Deutschen, weil er da auch ein gewisser Eifer immer drinnen steckt, ja, also was wir eben jetzt damit verbinden. Und er hat gesehen, wie diese spätmittelalterliche Kirche in der Werkerei versinkt. Es war gerade die Ökonomie, die Geldökonomie durch die Fugger in Augsburg erfunden worden. Und dann hat man dieses Wirtschaften, ja, mit Gold, Silber und Wechseln, das hat man eben übertragen, eben auch auf die Gnade. Und die Gnade erwirbt man durch die Sakramente. Also ich gehe zur Beichte, ich gehe zur Heiligen Messe und so weiter. Und dann bekomme ich die Gnade und ich vermehre sie und so weiter. Und das ist total merkantil gedacht worden, also total ökonomisch. Und er sieht es jetzt eben durch seine schiefgegangene Berufung. Also er hat dem lieben Gott versprochen, dass er ins Kloster geht, wie er in einer Gewittersituation war. Und heute würde kein Novizenmeister mehr jemand nehmen, der sagt, ich habe mich da in einem Gewitter so gefürchtet, dass ich versprochen habe, wenn ich rauskomme, dann gehe ich ins Kloster. Aber das war die Situation. Er hat dann immer sehr gerungen, ich vermute mal sehr stark eben auch jetzt mit seiner Sexualität, so wie wir das alle jetzt eben tun. Es ist permanent, da gibt es keine glatte Situation eben, die hier entsteht. Erst das, tatsächlich haben wir die Überlieferung, dass er täglich gebeichtet hat. Wir wissen zumindest eben, er hat ja täglich die Messe gefeiert als Priester, als Augustiner, Eremit, dass er, wenn er schon zum Altar gegangen ist in priesterlicher Kleidung, noch schnell abgebogen ist oder einen anderen Priester herbeigewunken hat, um zu beichten. Also das sind Zeichen, die würden wir heute sagen, diese Skrupulosität, die aber im Spätmittelalter fast systematisch war. Ja, also du hast eben jetzt wirklich Angst gehabt, dass du dir Strafe zuziehst bei Gott und so weiter und so fort. Und die Lösung ist, du hast es sehr gut prägnanter als ich jetzt geschildert, die Lösung ist eben, also ich muss mich bemühen, ich muss mich anstrengen, die Sakramente helfen mir und ich muss beten und so weiter. Also das, was er dann als Werkerei bezeichnet. Und dann seine Erlösung ist eben unter Anführungszeichen Römer 1,17. Er übersetzt diesen Satz, Justus ex fide vivit, der Gerechte lebt aus dem Glauben, übersetzt er, der aus dem Glauben Gerechte lebt. Also gerecht wird man aus dem Glauben. Und der macht dann daraus sola fides, also nicht jetzt eben mit Sakramenten und so weiter. Er akzeptierte dann 5 der 7 Sakramente nicht. Also es gibt ja für ihn nur mehr die Taufe und das Abendmahl, das als Sakrament bezeichnet. Alles andere ist Werkerei, also menschliches Tun, Selbsterwerb von Gnade und deshalb in sich sündhaft. Und dann bleibt eben nur, dass ich glaube, dass Gott mir barmherzig ist, obwohl ich Sünder bin. Also der brave Protestant muss zwei Sachen immer, wenn er glaubt, muss er zwei Sachen festhalten. Nicht, er muss festhalten, ich bin der größte Sünder. Also das muss er immer festhalten. Das wird auch nicht los. Also er kann nicht sagen, ich bin jetzt heilig. Das Wort Heiligung gibt es dann nicht mehr bei Luther. Sondern er muss festhalten, ich bin immer Sünder. Und auf der anderen Seite muss er festhalten, also die Barmherzigkeit Jesu Christi, ja, also die rettet mich, Christus ist mein barmherziger Erlöser. Beides muss er immer festhalten, ja. Und deshalb sagt dann Luther auch, der wichtigste dogmatische Satz von ihm ist, simul justus et peccator. Also zugleich gerecht und Sünder, das bleibt immer beides zusammen. Und das muss ich im Glauben jetzt eben zusammenhalten. Wenn wir aus dem Beichtstuhl kommen, können wir jubeln, weil dann sind wir heilig wie nach der Taufe. Allerdings, wir sündigen dann nachher auch in uns, weil es bleibt diese Veranlagung, ein Zunder zurück, der sich dann wieder in der Sünde entzünden kann. Also es sind sehr, sehr große dogmatische Unterschiede, die wir hier haben, die sich dann natürlich auch im Praktischen auswirken, weil faktisch eben hat Martin Luther also fünf Sakramente, ja, Sakramente ist das, was er am meisten unter Werkerei versteht, hat er also in den Abfallkübel geworfen.
Pater Karl, gut hast du geantwortet. Ich
Naja.
habe es ja auch gut präsentiert, wie du gesagt hast. Die Schrifterkenntnis, weil wir bekommen sicher eine ganze Reihe von Zuschriften. Die Schrifterkenntnis ist für Martin Luther wichtig. Allein durch die Schrift sola scriptura will er sich leiten lassen. Doch kommen noch drei weitere Prinzipien hinzu. Lieber, das alles ein langer Anlauf für die erste Zuschrift zu diesem Thema, lieber Pfarrer Thomas Marie Rimmel und lieber Pater Karl Wallner. In den reformatorischen Kirchen stehen die vier Prinzipien. Ich nehme mal diese Schrift auseinander, die Zuschrift. Solus Christus, allein Christus, sola Scriptura, allein durch die Schrift, sola fide, allein durch den Glauben und sola gratia, allein durch die Gnade. Was denkt und hält die katholische Kirche über über diese vier Sola? Pater Karl, vielleicht können wir gleich mal einen Schritt weitergehen. Wir haben schon ein paar Mal über das gesprochen, dass man. Hier ist Solus Christus, was sagt die katholische Kirche? Sola Scriptura, was sagt die katholische Kirche? Sola Fide, was sagt die katholische Kirche dazu? Sola Gratia, was sagt die katholische Kirche? Dass wir gleich eine Gegenüberstellung machen.
Naja, also es gibt die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung von 1998, glaube ich, die in Augsburg unterzeichnet worden ist. Damals war Ratzinger Präfekt der Glaubenskongregation. Die katholische Kirche steht voll dahinter. Einige Teile der protestantischen Kirche waren nicht so erfreut, dass wir ihnen sagen, wir stehen ja vielfach eben, sehen wir es genauso, aber die Konsequenzen sind andere, die wir dann eben draus ziehen. Das Sola Scriptura war einfach gemeint gegen die Scholastik, nicht? Also da war eine Theologia Gloriae, wie Martin Luther das nennt, also eine philosophisch aufgepuschte, spitzfindige Theologie. Und er möchte dann sagen, wir fangen wieder dort an, wo wir die Norm aller Normen haben, das ist die Heilige Schrift, die auch nicht die letzte Norm ist, weil die letzte Norm ist die Verkündigung Jesu durch die Apostel. Er gibt keinen Auftrag zur Schriftfixierung. Ja, also er gibt keinen Auftrag, schreibt nieder, sondern er gibt den Auftrag, bezeugt. Und die Heilige Schrift ist eben das Zeugnis über das, was die Jünger dort erlebt und an Offenbarung erfahren haben. Sola gratia ist natürlich richtig, also wir werden allein durch die Gnade gerettet, aber wenn man sola gratia jetzt eben gegenüberstellt, dass wir selber dann nichts tun müssten, so wie es dann vielfach verstanden worden ist, sondern sola fide, also nur glauben, dann ist wieder verkürzt. Also die katholische Kirche, Entschuldigung, wenn ich das sage, ich weiß, das ist ja Protestanten, hat immer ein Mehr. Unsere Sache ist immer et et und nicht out out. Out, out heißt entweder oder. Ja? Und auch Paulus geht leider in diese Richtung, entweder oder. Aber er hat dann doch eben immer die Brücke. Und der gute Luther war ja also total von seine Bekehrung geschieht, also sein Turmerlebnis ist der Römerbrief. Ja? Wir haben immer das et et, sowohl als auch. Deshalb ist zum Beispiel diese gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre, da wird immer das Positive gewürdigt an der reformatorischen Position. Wir können in allem was Richtiges sehen, aber dann eben auch gesagt, und das gehört auch noch dazu, wir verstehen das anders und vor allem unsere Konsequenzen sind anders. Also, dass das Christentum, der Glaube nicht bloß ein Gläubiger, das ist ja auch wieder eine Leistung. Ja, wenn ich es leisten muss, dass ich voll vertraue, weil ich Sünder bin, festhalten, dass ich Sünder bin, eben dass Jesus barmherzig ist. Also diesen Glaubensakt ist für mich eine anstrengendere Leistung, als wenn ich zur Beichte gehe, weil Jesus das eingesetzt hat, wie mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben, um dann jetzt eben zu hören, deine Sünden sind dir vergeben. Also das finde ich viel, viel einfacher, ja. Da brauche ich weniger Eigenleistung an akrobatischem Glaubensdenken und so weiter, als ich da jetzt eben, ja, also Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen
Pater Karl, lass es mich kurz runterbrechen.
ja,
Solus
sagst du.
Christus, ich fasse es einfach ein bisschen zusammen, dass es einfach wird. Apostelgeschichte 4, 11 folgende, denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen, Jesus Christus, klar steht. Aber dann haben wir Schrift und Tradition oder Überlieferung, Glaube und Werke, Gnade und menschliches Zutun. Vielleicht können wir das so stehen lassen, dass
Und,
wir hier.
und. Genau.
Und wobei auf dem ersten und dem Göttlichen immer so der Schwerpunkt ist. Noch eine
Ja.
Zuschrift dazu oder der zweite Teil aus dieser Zuschrift, die wir hatten. Es geht um Soli Deo Gloria, einen religiösen Grundsatz. Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre, selten, sinnfalsch, dem alleinigen Gott die Ehre, ist eine in der frühen Neuzeit viel gebrauchte lateinische Wendung, welche als religiöser Grundsatz oft als fünfte zu den vier Sola der Reformation zählt. Ich würde gerne wissen, was der Katholizismus von dem Soli Dei Gloria hält. Ist dieser Grundsatz mit dem Katholizismus vereinbar? Lieben Dank und Gottes Segen. Mit freundlichen Grüßen, Pater Karl, ich werfe gleich noch mal was ein. Der heilige ist da hier ein bisschen weiter zu spinnen, weil halt die Zeit auch langsam vorbei ist in dieser Stunde Seelsorge. Der heilige Irenäus von Lyon hatte auch einen Satz geprägt, den der heilige Johannes Paul II., ich habe mich beschäftigt mit seiner Theologie des Leibes und seinen Werken, rauf und runter zitiert: Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch, ob man das vielleicht zusammenbringt, also Soli Deo Gloria und so, also Soli Deo Gloria und die Herrlichkeit Gottes, der lebendige Mensch. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Also man kann sagen, Martin Luther macht den Menschen klein, um Gott groß zu machen. Das ist einfach so. Er hat eine total negative Anthropologie. Der Mensch ist immer vom Teufel geritten. Und deshalb Soli Deo Gloria. Wir haben das auch, ja. Aber versteht er so, dass Gott den Menschen nicht braucht, um sich groß zu machen. Und bei uns ist es umgekehrt. Und wie du den heiligen Irenäus zitiert hast, also Gott verherrlicht sich, indem er den Menschen groß macht. Er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Ja, singt Maria und sie singt nicht, um sich zu rühmen, sondern Magnificat anima mea Dominum. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Und indem Gott den Menschen zur ursprünglichen Würde erhebt durch die Erlösung, indem er ihn heiligt, das heißt, dass ihm Anteil gibt an seiner Heiligkeit in der Endlichkeit. Er allein ist der Heilige, selbstverständlich. Also dadurch macht er sich groß. Also wenn man das Soli Deo Gloria, Entschuldigung, so in der Richtung von Allahu Akbar versteht, also nur Gott ist groß und der Mensch hat sich niederzuwerfen, das ist nicht christlich, ja? Sondern das Wesen des Christentums ist, dass Gott Mensch wird und dass er den Menschen eben jetzt wunderbarer erlöst, als er ihn erschaffen hat und erhebt ihn dadurch zu einer Würde. Entschuldigung, nach jeder heiligen Kommunion hat der charismatische Priester mal gesagt, wir dürfen Gott in uns empfangen. Nach jeder heiligen Kommunion müsste man eigentlich die Kniebeuge vor einem Christen machen. Oder noch extremer, also noch richtiger eigentlich gesagt, nach jeder Taufe ist jeder von uns ein Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist ist Gott, ist jeder ein zweiter Christus. Also der Mensch wird zu einer Würde erhoben und seine Würde, sein Gegenüber zu Gott, besteht nicht darin, sich vor Gott klein zu machen und sich daran als Sünder zu wissen und festzuhalten, sondern auch anzunehmen, dass Gott ihn erlöst hat und zur Heiligkeit beruft.
Pater Karl, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Herr Jesus, dir gefällt es nicht, dass die Kirche so gespalten ist. Wir haben über Jan Hus und über Martin Luther und über die Reform und auch über die Sünden der Kirche in der Ketzerverfolgung gesprochen. Wir bitten dich um Heilung dieser Wunden, der Zertrennung und der Spaltung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Nochmals Ihnen vielen Dank, dass Sie bei dieser Sendung mit dabei waren, dass Sie Interesse gezeigt haben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns. Ich bin Ihnen immer dankbar, wenn Sie es kurz halten, dann kann ich es leichter vortragen und kann es leichter in die Sendung bringen und verschiedene Zuschriften eben zusammenstellen. Und wenn dann so ein Thema genügend Zuschriften hat, dann baue ich es hier in die Stunde der Seelsorge mit ein. Bin immer dankbar, dass Pater Karl dann so einfach frei antwortet. Der weiß ja gar nicht, was kommt, aber das ist immer ganz
Genau.
gut. Vielen Dank, Pater Karl. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen. Und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden, Frieden für die ganze Welt.